Ein ganz liebes und herzliches Hallo in meinem Podcast Hundeperspektiven. Ich bin die Lina, ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Signale und um die Trainerperspektive, wann du Signale nutzen solltest, wann lieber nicht und wie Hunde überhaupt Signale lernen. Für alle nochmal gleich vorweg, was sind denn eigentlich Signale? Signale im Hundetraining wurden früher als Kommandos oder Befehle betitelt. Aber wenn ich dir jetzt gleich erzähle, was ein Signal denn tatsächlich ist, dann wirst du vielleicht verstehen, warum die zwei Begriffe eher sprachlich unpassend sind. Signale sind im Allgemeinen Hinweise für den Hund oder auch für den Menschen übrigens aus der Umwelt, die mit einem bestimmten Verhalten verknüpft sind. Also sie kündigen dem Hund an, ein bestimmtes Verhalten X zu zeigen. Das Signal kommt immer vor dem Verhalten. Und in unseren Köpfen sind ja Signale, ich sag mal so ganz klassisch, ein Sitz, ein Platz, sind Dinge, die wir entweder sagen, also aussprechen, oder mit unserem Körper zeigen. Also beispielsweise beim Sitz, das Sitz und der ausgestreckte Zeigefinger. Oder beim Handtouch zum Beispiel die ausgestreckte Hand und das Touch. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Signal aus der gesamten Umwelt des Lernenden kommen kann. Also das muss nicht zwingend von uns kommen. Und wie gesagt, kündigt ja ein Signal nur ein bestimmtes Verhalten an. Das kann genauso in der Umgebung des Hundes sein. Also mal ein Beispiel aus dem Alltag. Ein Hund taucht am Horizont auf, ist gleich das Signal für lauthals in die Leine springen und bellen. Denn ein bestimmtes Signal, also ein Auslöser, wie man das auch nennt, löst eben ein bestimmtes Verhalten X aus, was zum Beispiel beim einen oder anderen Hund in die Leine springen und bellen sein kann. Anderes Beispiel, ein Mensch kommt zur Wohnungstüre herein, ist gleich das Signal für das Verhalten hinlaufen und hochspringen. Also eines der vielen Verhaltensweisen, die der Hund in dem Moment zeigt. Denn der Hund zeigt ja auch mit den Ohren, mit der Rute und so weiter ganz viele Mini-Mini-Verhaltensweisen. Aber wir nehmen jetzt mal die groben Verhaltensweisen. Anderes Beispiel, Wildgeruch draußen ist das Signal für Suchen und Orten, also aus dem Jagdverhalten. Das heißt also, Signale im weitesten Sinne, also Ankündiger von Verhalten, sind überall. Und mir ist das wirklich ganz besonders wichtig zu sagen an der Stelle, denn Signale sind nicht nur etwas, was wir dem Hund sagen und er dann machen soll, sondern es sind einfach Auslöser für bestimmte Verhaltensweisen. Und übrigens kann man aus diesem Grund dem Hund auch genau das beibringen. Wir können unseren Hunden nicht nur Sitz, Platz, Bleib und so weiter beibringen. Wir können nicht nur den Hunden dauernd sagen, was sie tun sollen, sondern wir können den Hunden auch beibringen, zum Beispiel, wenn wir uns irgendwo niederlassen, also das Signal, wir setzen uns wohin, bedeutet für dich in Zukunft, leg dich ab. Und das ist natürlich viel, viel komplizierter, trainingstechnisch sowas zu trainieren. Aber wenn man einmal verstanden hat, um was es geht, dann kann man solche Sachen eben auch trainieren. Es könnte zum Beispiel nämlich auch der Hund, der am Horizont auftaucht, für meinen Hund bedeuten, schnüffel ein bisschen, geh einen kleinen Bogen und geh an dem anderen Hund vorbei. So, für was brauche ich also diese Signale? Ich glaube, das ist gerade schon ein bisschen klar geworden. Also einfach für das Zusammenleben, für das Miteinander mit dem Hund und dass wir uns eben verständigen können. Also wir können unsere Sprache, unseren Körper, aber eben auch die Umwelt nutzen, unseren Hunden bestimmte Verhaltensweisen anzukündigen bzw. Verhaltensweisen beizubringen, die wir uns von ihnen wünschen. Also Verhalten auf Knopfdruck sozusagen. Wer allerdings schon jemals über sein eigenes Verhalten ein bisschen nachgedacht hat oder auch über das vom Hund, wird vielleicht gemerkt haben, dass eine Situation X oder eben ein Signal nicht immer automatisch ein und dasselbe Verhalten auslöst. Also ein ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel die gelbe Ampel im Straßenverkehr. Die Ampel springt auf gelb und für den Autofahrer oder die Autofahrerin hat das Signal gelbe Ampel die Bedeutung, räume bitte die Kreuzung. Und jetzt gibt es trotzdem verschiedene Verhaltensweisen, auf dieses Signal zu reagieren. Kennst du sicher, du fährst mit 50 km/h auf die Ampel zu, plötzlich springt die auf gelb. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. A, du bremst oder B, du fährst noch schnell über die Ampel drüber. Also dein Gehirn muss in Sekundenschnelle abwägen, welche Entscheidung es letzten Endes trifft. Aber es gibt hier zwei Möglichkeiten. Und so ist es übrigens in ganz, ganz vielen Situationen. Das Gehirn wägt ab, welches Verhalten es zeigen soll. Und da unsere Hunde eben auch Säugetiergehirne haben, die unseren sehr, sehr ähnlich sind, ist es bei ihnen exakt genauso. Sie wägen in der Regel ab, welches Verhalten sie in welcher Situation zeigen. Das ist natürlich, wenn wir Signale etablieren wollen. Also ich gehe wieder zu einem sehr einfachen Beispiel hin, wie zum Beispiel Sitz. Dann ist das natürlich nicht so sinnvoll, dass der Hund auf Signal Sitz mal sich hinsetzt und mal sich hinlegt und mal schnüffeln geht. Und dass das Gehirn das aber tut, wenn wir dem Hund das nicht richtig beibringen, ist ganz normal. Aber es ist jetzt die Aufgabe des Menschen und des Trainers oder der Trainerin, ihm das Signal so beizubringen, dass er es idealerweise in 100% der Fälle richtig ausführt, also eben die richtige Entscheidung trifft, in unseren Augen richtige Entscheidung, und eben das Verhalten zeigt, was wir ihm über unser Signal Sitz, ausgestreckter Zeigefinger, ankündigen. Das heißt, wir müssen sehr sauber arbeiten und wie du vielleicht jetzt gerade schon ein bisschen zum Denken angeregt wurdest, ist das ein ziemlich komplexer Lernprozess, wo man schon wissen muss, was man tut und wie man das tut. Aber wie versteht denn jetzt eigentlich der Hund, dass er auf ein bestimmtes Signal von uns ein bestimmtes Verhalten zeigen soll? Also grundsätzlich versteht er das über Verknüpfung. Das heißt, wir sprechen da von dem ABC-Modell. A steht für Antecedent, B für Behavior und C für Consequence. Also letzten Endes A, die Antezedenz, das, was vorher kommt, das Signal. Darauf folgt das Verhalten zum Beispiel sitzen, und daraufhin folgt eine Konsequenz auf das Verhalten. Also die kann zum Beispiel positiv sein, die kann auch negativ sein. Ist die Konsequenz eine positive, also eine angenehme, dann wird der Lernende das Verhalten in Zukunft häufiger zeigen. Ist es eine negative, unangenehme Konsequenz, so wird der Lernende das Verhalten in Zukunft seltener zeigen, also meiden. Denn wir Säugetiere streben immer angenehme Gefühle an und versuchen, unangenehme zu meiden. Jetzt ist es aber nicht so sinnvoll, mit dem Hund ein Signal zu trainieren, wo er noch gar nicht weiß, was für ein Verhalten darauf folgen soll. Also ich kann dem Hund 10-mal Sitz sagen und er wird sich nicht hinsetzen, weil er kann ja kein Deutsch und er kann ja nicht verstehen, was ich jetzt von ihm will. Das heißt, ich fange eigentlich in der Mitte von diesem ABC an und brauche erstmal dieses Verhalten im Training. Also ich muss erstmal irgendwie dieses Verhalten herbeiführen, was ich als Ziel habe, und muss da sozusagen rankommen an das Zielverhalten, was ich mir wünsche. Und im freundlichen, positiven Hundetraining, das eben über positive Gefühle, über angenehme Gefühle, über Spaß und Miteinander arbeitet, geht das zum Beispiel über Locken. Das heißt, man nutzt Hilfsmittel wie Futter oder Spiel, um ein Verhalten herbeizuführen. Beim Sitz wäre das zum Beispiel, den Hund in das richtige Verhalten hineinzulocken über ein Stückchen Futter über die Nase. Dann gäbe es das Prompten, das heißt, man gestaltet die Umwelt so, dass der Hund das Verhalten zeigen möchte. Also zum Beispiel, man legt eine weiche Decke unter den Hund, weil man weiß, der Hund wird sich da gerne darauf absetzen. Man kann das auch über Targeting machen, das heißt, man hat vorher dem Hund beigebracht, zum Beispiel ein bestimmtes Target mit einer Nase anzustupsen und bringt dann den Hund über dieses Target in die richtige Position. Man kann das auch über Shaping machen. Das ist das langsame Heranführen an das Zielverhalten. Das heißt, man belohnt jeden kleinen Schritt in Richtung richtiges Verhalten. Oder man macht das tatsächlich über das Einfangen, das Capturing. Das heißt, man nutzt einfach einen Moment, wo der Hund das Verhalten eh schon zeigt und fängt sich das sozusagen ein, belohnt das und arbeitet von dem Punkt aus weiter. Sobald ich dieses Verhalten also bekomme, auf welchem Weg auch immer, es sollte ein freundlicher sein, bestätige ich dieses. Also gebe dem Hund Feedback, hey, das hast du gut gemacht. Und das mache ich einige Male hintereinander, bis mein Hund sagt, ah ja, ich weiß schon, was du willst. Das ist das, was du haben willst, dann kriege ich eine Belohnung dafür. Und Belohnung, wie gesagt, im weitesten Sinne, habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, ist immer das, was der Hund in dem Moment als Belohnung empfindet. Zum Beispiel im Futter, zum Beispiel Spiel, zum Beispiel Lob. In der Regel sollte es aber sehr deutlich sichtbar sein und der Hund motiviert sein, dafür zu arbeiten. Und sobald ich dieses Verhalten also zuverlässig bekomme vom Lernenden, werden die Hilfen abgebaut, so sagt man das. Und zum Beispiel beim Locken bedeutet das, dass ich jetzt das Futter in der Hand weglasse und nur mehr die Geste nutze, die ich vorher genutzt habe, als ich das Futterstückchen in der Hand hatte. Also ich täusche das sozusagen nur noch an und lasse diese Geste immer kleiner, immer unauffälliger werden. Und sobald das der Fall ist, oder auch beim Target zum Beispiel, muss ich erstmal das Target wegbasteln. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber sobald ich das erreicht habe, sobald ich das Zielverhalten zuverlässig von meinem Lernenden bekomme, nur dann führe ich das Signal ein. Denn wie gerade schon vorher gesagt, will ich ja, dass mein Hund zu 100% auf dieses Signal das Verhalten ausführt. Das heißt, ich gebe ihm nicht die Wahl, ob er einmal sich hinlegt, einmal sich hinsetzt, einmal vielleicht stehen bleibt, einmal schnüffeln geht, sondern ich arbeite so sauber, dass ich den Hund dazu bringe, dass er mir immer das richtige Verhalten zeigt. Und dann gebe ich dem eben eine Vokabel oder eine Geste oder was auch immer. Dazu kommt immer das neue Signal vor dem alten Signal und das alte Signal ist in der Regel die Hilfestellung. Also eben beim Locken zum Beispiel der ausgestreckte Finger. Das sollte zum Beispiel ein kleines körpersprachliches Signal sein, kann aber wie gesagt auch vieles anderes sein. Wichtig ist nur, das neue Signal kommt vor dem alten Signal und zwar ungefähr eine Sekunde vorher. Erst kommt also mein neues Signal, also zum Beispiel das Wort Sitz, und dann bringe ich meinen Hund genau wie vorher dazu, dieses Verhalten wieder auszuführen. Denn er kann ja, wie gesagt, das neue Signal noch gar nicht kennen, nur weil ich Sitz sage, macht er das noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt diese Verknüpfung herstellen. Und zwar geht das über die Wiederholung. Ich sage Sitz und bringe dann wieder mit meiner leichten Hilfe, den Hund, also mit dem ausgestreckten Zeigefinger in der Regel oder mit meiner Faust, ins Sitzen und belohne das wieder und wiederhole das so häufig, bis mein Hund gelernt hat, immer wenn sie Sitz sagt, dann soll ich danach mich ja hinsetzen. Dann mache ich das doch lieber gleich, bevor sie mir dann nochmal hilft. Und das ist der Punkt, wo wir feststellen können, dass der Hund das Signal, also das Neue, das Sitz, verknüpft hat mit seinem Verhalten hinsetzen. Und natürlich muss ich auch das immer weiter bestätigen, denn für den Hund muss es sich auf irgendeine Art und Weise auszahlen oder lohnen, dass der das Verhalten auch weiterhin zeigt. Denn sich in irgendeinem x-beliebigen Moment hinzusetzen für uns, ist vielleicht für den Hund in dem Moment nicht unbedingt das Logischste, nur weil wir uns das von ihm wünschen oder nur weil wir das jetzt für richtig empfinden. Denn ja, ich bin übrigens auch gar kein Freund davon, nur als Nebensatz, immer irgendwelche Verhaltensweisen abzufragen, wenn die gerade für den Hund nicht unbedingt sinnvoll sind. Also heißt zum Beispiel, wenn der kälteempfindlich ist und jetzt mit mir unbedingt auf dem kalten Boden trainieren muss, nee, dann ändere ich eben die Umwelt und lege dem eine Decke hin oder ich übe halt vielleicht an dem Punkt nicht. Also das nur als Nebensatz, weil das immer so ein bisschen ja, verwechselt wird, finde ich. Also jetzt belohne ich den Hund für das richtige Ausführen, sobald der mein neues Signal gelernt hat. Und das bedeutet, dass er lernt, die positive Konsequenz, wenn ich mich auf Signal X hinsetze, ist zum Beispiel Futter oder zum Beispiel Spiel. Und wenn mein Hund sich nicht hinsetzt, was wirklich die Ausnahme sein sollte, also im Training, denn wenn ich das Training richtig aufbaue, dann setzt er sich auch hin, wenn ich das mit ihm so trainiere, dass er das schaffen kann. Wenn er sich nicht hinsetzen sollte, dann bleibt die Belohnung aus. Hier sprechen wir von einer negativen Strafe, beziehungsweise ich nenne es gerne eine passive Strafe, weil es nicht so offensichtlich ist, dass das eine Strafe für den Hund ist. Aber stellt euch mal vor, der Hund möchte etwas bekommen, also dieses Futter oder das Spiel in eurer Hand, und er bekommt das nicht, nur weil er das Verhalten nicht ausführt. Das löst Frust aus im Hund. Und ich muss deswegen im Training immer darauf achten, den Frust so gering wie möglich zu halten. Nicht, weil Frust nicht Bestandteil des Lebens ist, sondern das ist natürlich Bestandteil des Lebens, aber unsere Hunde sind, glaube ich, häufiger frustriert, als wir das denken. Also nicht so arg deswegen, sondern auch deswegen, weil es einfach fürs Training sinnlos ist. Also wenn mein Hund die ganze Zeit frustriert ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er Aggressionsverhalten zeigt, dass er abdriftet im Training, dass er nicht mehr mitmacht und dass ich im letzten Atemzug dann auch noch frustriert bin und sich das dann so blöd hochschaukelt. Also da muss ich wirklich schauen, dass ich die Motivation aufrechterhalte. Und das kann ich natürlich nur, indem ich sauber und gut trainiere. Was es übrigens in keinem Fall zusätzlich braucht, ist die positive Strafe. Also das Hinzufügen von etwas Unangenehmen, einem lauten Nein, Aus oder Druck oder vielleicht nur einem lauteren Aussprechen des Signals. Auch das kann schon Druck erzeugen im Hund, das heißt aber nicht zwingend, dass der Hund das versteht. Sondern es kann einfach nur sein, dass der Hund dann halt Meideverhalten zeigt und halt einfach nichts mehr macht auf gut Deutsch, wo er sich zurücknimmt und deswegen sich hinsetzt. Also wir gucken immer, dass wir keine zusätzliche Strafe nutzen. Das sollte sowieso komplett aus dem Werkzeugkoffer gestrichen werden. Positive Strafe ist immer verknüpft mit einer Angst oder Unsicherheit oder Unbehagen und das ist einfach sehr, sehr schädlich für den Lernprozess und übrigens auch für die Beziehung zwischen dir und deinem Hund. Dazu erzähle ich dir sicher in meiner nächsten Folge ein bisschen mehr oder in der übernächsten. So, also Frust genügt uns erstmal als negative Emotion und sollte aber eben gering gehalten werden. Und das schaffe ich, indem ich die Trainerskills verbessere und immer schlauer und genauer und schneller trainiere. Jetzt kommt nämlich die Fleißarbeit. Ich brauche einen Trainingsplan. Ich brauche Festigung und Generalisierung. Also in der Phase lernt mein Hund, das Verhalten zuverlässig zu zeigen, einerseits und andererseits in den verschiedensten Situationen zu zeigen. Und das ist die Königsdisziplin. Ich muss mir immer überlegen, in welcher Situation möchte ich dieses Verhalten später abrufen. Also ich muss mir ein Endziel stecken und dann ganz viele Zwischenziele machen. Gehen wir mal davon aus, mein Endziel ist, dass ich meinen Hund aus dem Hundespiel zurückrufen kann. Mein Rückruf ist zum Beispiel das zu mir und ich habe das vorher mit dem Hund aufgebaut, zum Beispiel über ein Prompten. Er hat verstanden, zu mir bedeutet in einer gestellten Trainingssituation, komm zu mir, also komm zu mir her. Der Hund steht vor mir. Das heißt jetzt nicht, dass mein Hund schon verstanden hat, dass es das Gleiche bedeutet im Hundespiel. Und das heißt nicht, dass das Hundegehirn in einer relativ abgelenkten, aufgeregten Situation dieses Verhalten schon abrufen kann. Das heißt, ich brauche einen Plan, wie ich meinem Hund langsam oder dem Hundegehirn langsam beibringe, dass das auch in Spielsituationen gilt. Was ich als Trainerin also nicht mache, ist meinen Hund in Spielsituationen abrufen und dann irgendwie schimpfen dafür, wenn er nicht kommt. Denn das ist kein schlaues Training, sondern ich gestalte die Situationen so, dass mein Hund fehlerfrei lernen kann, dass er zu 100% das richtige Verhalten wählt, wenn ich mein Signal gebe. Denn denkt an die Ampel zurück. Wenn ich meinem Hund beibringe, er kann manchmal Verhalten A und manchmal Verhalten B zeigen, er kann manchmal bremsen und manchmal über die Ampel drüber fahren, dann habe ich nichts davon. Dann lernt er was Falsches und da kann ich noch so sehr meinen eigenen Frust rauslassen an dem Hund, dann wird das Lernen nicht besser sein oder der Lernprozess nicht besser sein. Das heißt, ich stecke mir Zwischenziele. Ich brauche einen angepassten, ziemlich konkreten Plan vor Augen. Das könnt ihr euch so vorstellen wie Daumenkino. Ich mag dieses Bild im Kopf, dass man sich überlegt, das Trainingsziel wie ein Daumenkino in ganz viele, viele kleine Elemente aufzuteilen. Und letzten Endes frage ich zum Beispiel meinen Hund im Training, also ich gestalte das Training so, dass ich meinen Hund immer frage, ob er etwas schon kann. Natürlich mache ich das nicht aktiv so, hey Hund, kannst du das schon? Sondern ich denke mir das im Kopf. Kannst du schon zu mir zurückkommen, wenn auf 20 Meter ein Hund statisch steht? Kannst du schon zu mir zurückkommen, wenn auf 10 Meter ein Hund statisch steht? Kannst du schon zu mir zurückkommen, wenn auf 20 Meter zwei Hunde interagieren? Kannst du schon auf 10 Meter zu mir zurückkommen, wenn zwei Hunde interagieren? Kannst du auf 20 Meter zu mir zurückkommen, wenn zwei Hunde wild spielen und rennen? Auf 10 Meter, auf 5, auf 4, auf 3, auf 2, auf 1. So kann ich sehr, sehr systematisch, also stell dir das wirklich vor wie so eine Tabelle, man kann sich da auch Tabellen machen, sehr systematisch vorgehen in meinem Trainingsplan. Und nur so kann das Gehirn lernen, denn es ist wie Mathe. Also es gibt bestimmte Lernregeln und bis dein Hund wirklich den Fokus auf dich nehmen kann, während er im Spiel drin ist, musst du diese ganzen kleinen Schritte dahin gehen. Denn im Endeffekt wird das Hundegehirn immer abwägen, was jetzt am meisten Sinn macht. Und es ist deine Aufgabe, ihm das so beizubringen, dass er eben fehlerfrei Verhalten zeigen kann. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ob du denn ein Signal nicht durchsetzen musst. Also soll dein Hund nicht lernen, dass er das tun soll, was du sagst? Er muss ja wissen, dass du der Chef bist. So, diese ganzen Gedanken würde ich dir echt empfehlen, beiseite zu schieben. Denn wir sind die LehrerInnen unserer Hunde und nicht die Herrscher, die alles über Druck durchsetzen. Denn letzten Endes heißt auf gut Deutsch durchsetzen nichts anderes als Druck ausüben. Und Das sehe ich ganz häufig, vor allem bei Übungen wie zum Beispiel Sitzplatz oder auch bei einem Bleib, wird häufig Druck aufgebaut beim Hund. Also ich glaube nicht, dass viele Personen überhaupt merken, dass sie Druck aufbauen, aber es wird dann zum Beispiel dem Hund ins Ohr gezwickt oder dem sein Klaps über den Kopf gegeben. Oder es wird einfach nur ein steifer Schritt auf den Hund zugegangen oder ein lauterer Ton an den Tag gelegt, tiefer, strenger. Das habe ich übrigens auch schon in der letzten Folge erklärt, was das mit dem Hund macht, und zwar ihn bedrohen. Also wir üben sehr häufig Druck aus auf den Hund im Training, merken es vielleicht selbst auch gar nicht. Und ganz nebenbei hat das übrigens auch sehr viel mit uns selbst und auch unserer eigenen Sozialisierung zu tun. Und Druck, und das ist das Problem, funktioniert augenscheinlich auch, denn der Hund bleibt ja dann sitzen, wenn ich lauter werde. Nur ist das in etwa so, wie wenn dir jemand aus einem fremden Land eine Pistole in den Rücken hält und in einem scharfen Ton irgendwas zuruft. Und in seiner Sprache sagt er vielleicht: Lauf jetzt gefälligst vorwärts, weil ich dir das sage. Du hast aber keinen Plan, was der sagst, du hörst den nur grummeln. Das heißt, du läufst etwas gehemmt, um die Pistole, also das Unangenehme, zu meiden. Also du versuchst einfach die Situation glimpflich zu überleben. Aber das heißt nicht, dass du die fremde Sprache damit verstehst. Das ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber es hilft vielleicht, dich ein bisschen in deinen Hund hineinzuversetzen. In dem Moment lernst du vermutlich auch gar nicht das Wort oder den Satz, den der Mensch dir da gerade sagt. Vermutlich, weil du gerade ziemlich unter Druck stehst. Und Stress, also Druck löst ja Stress aus und Stress verhindert Lernen, denn wir sind in einem Überlebensmodus, wo Lernen keinen Platz hat. Und vielleicht bist du auch so ein aufmerksamer, schnell lernender Mensch, dass du vielleicht das laut ausgesprochene Wort oder den Satz doch verknüpfst, aber vielleicht mit einem unangenehmen Gefühl. Und wenn du diesen Satz das nächste Mal hörst, durch Zufall, läufst du vielleicht schon los, weil du Angst hast, dass dir gleich wieder jemand die Pistole an die Brust hält. Aber das Problem ist, dass das kein wirkliches Lernen im angenehmen, positiven Sinne ist, sondern dass es halt einfach über eine Negativverknüpfung, über Einschüchterung bis Angst stattfindet und ja, der Hund dann eben ein Verhalten zeigt, weil er meidet und sein eigentliches Verhalten, das er gerne zeigen würde, unterdrückt. Also im Endeffekt sehr gehemmt ist. Das heißt nicht unbedingt, dass er wirklich verstanden hat, was du denn gerade mit ihm übst. Und für mich ist das überhaupt keine schöne Art, jemandem etwas beizubringen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich mittelalterlich, über Druck zu arbeiten. Und ich möchte ja eigentlich auch nicht, dass mein Hund aus einer Angst oder einer Unsicherheit herauslernt. Also ich möchte ja nicht, dass mein Hund mich mit diesen Gefühlen verknüpft, wie du die Gefühle verknüpfst mit der Person, die dir die Pistole in den Rücken hält. Außerdem steigt bei negativen Gefühlen das Erregungslevel, also der Stress. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund in Zukunft auch Fehler macht, ist tatsächlich relativ hoch, denn das Bewegungslevel bzw. der Bewegungsdrang, der steigt aufgrund der hohen Erregungslage, weil der Hund eigentlich gerne flüchten würde. Und das ist nicht so ideal für statische Übungen wie Sitzen, wo wir uns relativ nah beim Hund befinden, dass der eigentlich von uns weg möchte am liebsten. Und die Liste der Nebenwirkungen von Strafe und Druck ist so lang und das ist Gott sei Dank schon erwiesen. Also das Arbeiten über negative Emotionen wie Angst, Unsicherheit, Unbehagen ist einfach nicht nett und einfach auch nicht zielführend. Positive Verstärkung klappt viel besser, denn sie arbeitet mit angenehmen Emotionen wie Freude und Spaß und die wiederum entspannen und schaffen Raum zum Lernen. Und deswegen lernen unsere Hunde auch schneller und vor allem auch viel nachhaltiger. Und sie können dann Verhalten auch aus freien Stücken, also natürlich beeinflusst von unserem Training, aber trotzdem, sie können das Verhalten dann zeigen und machen das auch richtig, richtig bewusst und mit Freude. Also es geht nicht ums Durchsetzen von Signalen, sondern ums gescheite, schlaue Erklären und Beibringen. Und dazu gehört übrigens auch, Signale nicht abzufragen, wenn der Hund sie nicht kann. Wenn ich weiß, dass ich ein bestimmtes Verhalten noch nicht mit meinem Hund geübt habe, dann frage ich es noch nicht ab. Dann sage ich noch nicht Sitz am vollen Bahnhof, wo 20 Hunde gerade vorbei laufen, frage ich noch nicht ab, ob mein Hund sitzen kann, wenn mein Hund noch nicht mal sitzen bleiben kann, wenn ich ein Spielzeug neben mir ablege. Und ich frage auch keinen Sitz ab, wenn ich merke, dass mein Hund vor mir zurückweicht, wenn ich dem zum Beispiel das Geschirr anlege. Dann frage ich keine statische Haltung ab und mein Hund mag ja das Geschirr anziehen anscheinend noch nicht und stülpt es dem dann über, wenn der sitzt. Warum nicht? Weil ich es dann strafe. Weil ich dann eben nicht belohne, sondern das Sitz abstrafe. Das heißt, mein Hund wird in Zukunft, also lerntheoretisch, ja, das klingt immer so hart, aber im Endeffekt, wenn ich etwas Unangenehmes folgen lasse, wird mein Hund in Zukunft seltener sitzen, wenn ich das Wort Sitz sage. Und er fühlt sich auch schlecht. Das heißt, ich bringe meinen Hund auch gar nicht in so eine Situation rein. Und ich möchte ja nicht, dass mein Hund praktisch in einem Signal verweilen muss, weil ich ihm das sage, baue vielleicht noch Druck auf und dann bestrafe ich es noch, indem ich das Geschirr drüber ziehe. Da gibt es 1000 andere Wege, das Geschirr anzuziehen. Und als Nebensatz empfehle ich das, mir einen Trick aufzubauen. Aber ganz, ganz wichtig ist eben, dass ich Signale nur dann anwende, wenn sie Sinn ergeben, wenn mein Hund schon gelernt hat, sie in diesen Situationen zu zeigen, wenn ich dem das in kleinen Schritten langsam erklärt habe, wie das geht und wenn keine Strafkomponente oder nichts Unangenehmes mit dabei ist. Mein Hund muss nicht auf dem kalten Boden absitzen, wenn das gerade total unangenehm für den ist. Erstens ist das wieder eine Strafe, auch wenn die nicht von mir kommt. Und mein Hund wird in Zukunft nicht so gern wieder das Sitz zeigen. Und zweitens muss das ja nicht sein in einem gesunden, freundlichen, respektvollen Miteinander zwischen Mensch und Hund. Abschließend also nochmal zusammengefasst. Signale müssen erstmal etabliert werden. Dazu brauche ich zunächst das Verhalten, damit ich dann ein Signal beibringen kann. Dann muss ich das Verhalten festigen und in einem ganz kleinschrittigen Plan generalisieren und dem Hund beibringen, dass er das in den verschiedensten Situationen leisten kann. Dazu macht es Sinn, sich ein Endziel zu stecken und ganz viele kleine Zwischenziele zu definieren. Wenn du nicht genau weißt, wie du das machst, dafür gibt es uns HundetrainerInnen und ganz, ganz viele tolle Kolleginnen, die auch sicher super gerne mit dir einen solchen Plan erarbeiten. Du brauchst die richtigen Belohnungen, die richtigen Anreize. Hör dir dazu gerne meine Folge zur Motivation an, falls du da noch keine Ideen hast. Und es geht immer darum, einen lohnenswerten Sinn für den Hund zu finden, dass er dieses Verhalten auch ausführt. Dann brauche ich ein gutes Timing. Ich brauche richtig gute Trainerfähigkeiten und muss dem Hund im richtigen Moment das Feedback geben, was er richtig macht. Und dann ist einfach auch ein angebrachtes Verhalten bei Fehlern, vielleicht noch abschließend, einfach neutral zu bleiben. Fehler einfach als Info zu nehmen, aha, okay, mein Hund kann das noch nicht. Er kann noch nicht vom Hund zurückkommen, wenn der andere Hund statisch auf 5 Meter steht. Dann muss ich vielleicht nochmal einen Schritt im Trainingsplan zurückgehen. Weniger Erwartungen und mehr Erfahrungen und Können. Das ist das, was ich mir wünsche. Und das ist das, was wir erreichen können im Training mit den Hunden. Also faires Beibringen von Signalen und Signale dann abzufragen, wenn die Hunde sie gelernt haben und diese Signale auch so gut zu trainieren, dass die Hunde sie auch zeigen können. Also nicht irgendwie schludrig zu trainieren und dann Druck aufzubauen oder schludrig zu trainieren und gar nicht zu trainieren, sondern einfach gescheit zu trainieren, damit sowohl unsere Hunde glücklich sind als auch wir. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten neu aufgebauten Signal und vielleicht behältst du meine gesagten Worte ein bisschen im Hinterkopf. Und wenn du Fragen hast, du findest mich auf Instagram. Du darfst auch gerne meinen Podcast bewerten auf Spotify, auf iTunes. Und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe bis dahin, deine Lina.